Genau, sozusagen, wenn man vielleicht so in einem Wort die Frage beantworten müsste, wer war Karl Marx, dann könnte man sagen, er war ein Revolutionär.
Nicht das Bewusstsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewusstsein. Diesen Satz von Karl Marx zitierte Wolfgang M. Schmidt in der ersten Folge dieses Podcasts. Er stammt aus Marx' Werk Die deutsche Ideologie. Aber heute soll es nicht um Ideologie gehen, darum ging es ja bereits schon in der ersten Folge. Heute soll es um die Person hinter diesem Zitat gehen. Es soll um Karl Marx gehen. Über ihn spreche ich heute mit Antonella Muzzupapa. Sie ist Referentin für politische Ökonomie und aktiv in der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Außerdem hat sie auch beim Polylux Marx-Magazin mitgearbeitet. Hallo Antonella.
Hallo Marc David und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Karl Marx kam 1818 in Trier zur Welt und starb 1883 dann in London. Man sagt, dass er Ökonom, Journalist, Soziologe, Philosoph, alles war. Antonella, was war er denn nun?
Ich glaube, ich hätte das alles auch eingebracht. Ich hätte Philosoph, ich hätte Journalist, ich hätte Ökonom eingebracht, ich hätte Gesellschaftstheoretiker, Gesellschaftskritiker eingebracht, aber mein Akzent möchte ich auf politisch aktiv setzen und noch genauer sozusagen, wenn man vielleicht so in einem Wort die Frage beantworten möchte, wer war Karl Marx, dann könnte man sagen, er war ein Revolutionär. Das habe ich mir jetzt auch ein bisschen natürlich von Engels abgeguckt und zwar von seiner sehr schönen, wie ich finde, Grabrede, die er hielt als Marx starb. Und da sagte er eben, Marx war vor allem Revolutionär. Mitzuwirken in dieser oder jener Weise am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen. Mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats und so weiter. Das war sein wirklicher Lebensberuf. Der Kampf war sein Element. Ich glaube, dass das ganz, also das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, wer Marx war. Dann können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen darauf eingehen, was waren die Waffen dieses Kampfes? Welche Waffe hat er in diesem Kampf benutzt? Abgesehen natürlich von seiner politischen Aktivität auch in, zum Teil in der Arbeiterbewegung oder in der internationalen Assoziation und so weiter.
Genau, das wäre jetzt meine anschließende Frage gewesen, inwiefern politisch aktiv, das ist ja eben auch ein Politik-Podcast. So, du meintest Gesellschaftstheoretiker unter anderem, und du hast vom Kampf gesprochen. Sag es erstmal so, im Kampf, du hast ja gerade gesagt, wir können nachher auf die Waffen hinzukommen. Bei dem Kampf ist es ja auch wichtig zu wissen, gegen wen ist der Kampf und mit wem?
Auch dazu, ich werde nicht so sehr viel zitieren, das verspreche ich dir und allen, die den Podcast hören, aber jetzt so am Anfang habe ich doch das ein oder andere kleine Zitat. Und da möchte ich ganz kurz eben jetzt das aus seinem Brief zitieren, die Marx nachschrieb, kurz nachdem er das Manuskript zum Messenband des Kapitals in Hamburg abgegeben hat beim Verlag. Da sind wir im Jahr 1867. Da reist er von London eben nach Hamburg und gibt dieses Manuskript ab vom Messenband des Kapitals. Und dann schreibt er mit Bezug drauf quasi in einem Brief, es ist sicher, das furchtbarste Missile, also die schlimmste Rakete, das dem Bürger, Grundeigentümer eingeschlossen, noch an den Kopf geschleudert worden ist. Das sagt ja schon ein bisschen, was dazu, gegen wen sozusagen hat er gekämpft. Gekämpft hat er gegen die Klasse, würde ich jetzt sagen, der Kapitalisten und Grundeigentümer, die in dieser Gesellschaft eben einen anderen Teil der Gesellschaft quasi ausbeutet, unterdrückt oder dafür sorgt, dass es in schlimmen Verhältnissen sozusagen gelebt wird. An der Seite, insofern, es ergibt sich dann daraus, dass er an der Seite der arbeitende Klasse, was er eben Proletariat nannte, gekämpft hat und dass er sein Kapital auch ein bisschen so gedacht hat, dass es eben zu einer Waffe wird, die das Proletariat nutzen kann in seinem Kampf, also im Verstehen, in dem er erklärt, wie die Verhältnisse in unserer Gesellschaft verstehen, dass das ein Beitrag dazu leisten kann, diese Verhältnisse abzuschaffen.
Also wenn ich das richtig verstehe, das war ein Kampf mit dem Proletariat gegen die Kapitalisten und da werden eben die Waffen quasi der Kapitalisten benutzt, und zwar dem Kapital, was aber diesmal das Proletariat für sich nutzt. Ja. Also die Waffen des Gegners benutzen.
Genau, ein bisschen kann man das so sagen. Aber oder man kann es eben auch anders sagen, wie Engels wieder in seiner Grabrede sagt, die wissenschaftliche Analyse der kapitalistischen Verhältnisse, das war seine Waffe. Also die Wissenschaft, im Grunde genommen auch alles das, was wir vorhin gesagt haben, ja, seine Tätigkeit auch als Philosoph, als Journalist und so weiter, sein Schreiben, sein Nachdenken, sozusagen ist mit diesem Ziel quasi verbunden.
Jetzt hast du es schon angesprochen mit der wissenschaftlichen Analyse der kapitalistischen Gesellschaften. Da kommen wir auch schon zu einem seiner großen Werke. Also du hast jetzt schon aus verschiedenen zitiert und auch hast du auch gesagt, was man, nachdem er das Kommunistische Manifest abgegeben hat, niedergeschrieben hat. Und da sieht man, es gibt unglaublich viele Werke, Bücher und Artikel von Karl Marx. Also Wolfgang hat ja auch aus der deutschen Ideologie zitiert. Es kam auch vieles erst nach seinem Tod raus, was dann von seinem guten Freund Friedrich Engels veröffentlicht wurde. Das meiste ist auch noch jetzt noch zu finden in nicht editierter Version und in diesen Schriften zeigt sich, er wurde nie müde, er kommentierte viel, er exerpierte viel und dann setzt er sich mal mit anderen Theoretikern auseinander, dann stritt er sich mit diesen, verstritt sich mit diesen, dann schrieb er weiter, fing von vorne an und so weiter und so fort. Ich glaube, du weißt, wo wir da hinkommen. Und eins findet sich aber immer wieder, was er hat, die Untersuchung der Gesellschaft und die Untersuchung der kapitalistischen Gesellschaft, wo wir dann bei seinem Hauptwerk wären, der Autor Christian Schmidt, der die Einführung zu Karl Marx beim Junius Verlag geschrieben hat, bezeichnet es als die Untersuchung der teils unbewussten Kräfte und Mechanismen, die Freiheit und Gleichheit in Unterdrückung und Ausbeutung verwandelt. All das eben führt zur marxischen kritischen Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, dem Kapital. Marx' größtes und umfangreichstes Werk. Und du hast es schon gesagt, es ist eine Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, nicht, wie es oft ein Irrtum ist, eine Beschreibung der kommunistischen Gesellschaft. Aber was genau schreibt er jetzt in diesem Kapital?
Genau, vielleicht fangen wir an mit dem Untertitel des Kapital. Kritik der politischen Ökonomie heißt im Untertitel des Kapital. Und die Kritik der politischen Ökonomie, kann man sagen, ist das Thema, mit dem er sich praktisch sein ganzes Leben beschäftigt hat. Und wie du gesagt hast, das hat er immer wieder studiert, exerzipiert, verfolgt, hat selbst geschrieben, wieder verändert und so weiter. Und hat sich mit sehr vielen Ökonomen seiner Zeit auseinandergesetzt. Diese Bemühungen, die er schon in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts anfängt, ja, sicherlich kennst du und kennen auch viele Zuhörer die ökonomisch-philosophischen Manuskripten aus dem Jahr 1844. Das ist so ein erste Manuskripte, aus denen wir sehen können, dass schon in den 40er Jahren er sich mit Ökonomie und mit der Kritik an Exponenten sozusagen der damaligen Wirtschaftswissenschaften, könnte man sozusagen sagen, dass er sich schon damals damit auseinandergesetzt hat. Und diese Auseinandersetzung dauert im Prinzip quasi sein ganzes Leben. Ich meine, 1844, aus dem Jahr stammen diese Manuskripten. Der erste Band des Kapitals ist erst 1867 erschienen. Und danach hat er nicht aufgehört, sich damit zu beschäftigen, sondern seine Studien sind definitiv weitergegangen und mündeten dann eben in einer Reihe von Manuskripten, die er selbst nicht mehr veröffentlicht hat. Also er hat eben selbst auch nicht den zweiten und dritten Band des Kapitals veröffentlicht, sondern zahlreiche Manuskripte dazu hinterlassen, die dann Engels eben jeweils 1885 und dann 1894 veröffentlicht hat. Er setzt sich also mit der damaligen, also Kritik der politischen Ökonomie. Was ist die politische Ökonomie? Man könnte sagen, es ist eben die Wissenschaft der Ökonomie, die damals so hieß, eben politische Ökonomie. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaften sozusagen. Damit setzt er sich auseinander. Aber das Faszinierende, das Schöne an dieser Auseinandersetzung ist, dass es nicht nur eine theoretische Auseinandersetzung ist, es ist nicht nur die Kritik an der Theorie der Ökonomie, es ist zugleich die Kritik der bestehenden Verhältnisse, also eben des Kapitalismus, und eine Analyse, also es ist Analyse und Kritik in einem, und die beide Ebenen, also die wirklichen Verhältnisse und die intellektuelle Verarbeitung dieser Verhältnisse eben in der Wirtschaftswissenschaften, das alles findet sich in einem quasi im Kapital. Und deswegen in der Folge müsste jetzt sozusagen schon etwas klar geworden sein, dass hier das Thema nicht eine zukünftige kommunistische oder wie auch immer geordnete Gesellschaft ist, sondern tatsächlich die jetzige Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, die eher kapitalistische Produktionsweise ein bisschen komplexer und größer nannte.
Wie sieht jetzt so eine Analyse aus? Also was kann man sich darunter vorstellen? Ist es sowas wie, was man in einer VWL-Vorlesung lernen würde? Oder wie ist das Ganze aufgebaut? Also was kann man sich darunter vorstellen, wenn man das davor noch nie gesehen hat?
Nee, es ist nicht wie in der VWL. So viel ist klar. Die Herangehensweise ist eine ganz andere. Die Fragen, die er stellt, sind ganz andere. Vor allem, weil er davon ausgeht, dass die kapitalistische Produktionsweise, können wir verkürzt sagen, der Kapitalismus, ist weder Gott noch Natur gegeben. Es ist nichts, was schon immer da gewesen sei und deswegen auch immer da sein muss, sondern es ist historisch unter bestimmten Bedingungen hat sich diese Produktionsweise irgendwann entwickelt und man muss sozusagen deswegen alles erklären, was zu dieser Produktionsweise gehört. Nichts ist selbstverständlich. Nichts von allem dem, was wir denken, dass es selbstverständlich sei. Es ist ja bekannt, dass er im ersten Band mit der Analyse der Ware anfängt. Dann analysiert er die Ware, dann geht er zu Geld, dann geht er zu Kapital, dann erklärt er, was Arbeitskraft ist, was Mehrwert ist. Im zweiten Band beschäftigt er sich dann mit der Zirkulation, im dritten Band auch mit, keine Ahnung, Profitrate, Kredit, Finanzkapital. Das ist diese, zunächst einmal ist diese sozusagen die Darstellung und die Reihenfolge, in der die Begriffe davor kommen, definiert und erklärt wird, ist keine zufällige sozusagen. Für ihn hat das alles sozusagen folgt, das alles einer Logik und deswegen baut im Kapital auch alles ein bisschen aufeinander auf sozusagen. Es ist schwierig in diesem Buch, das aus drei Bände besteht, irgendwo in der Mitte anzufangen, weil dann weiß man nicht, wie er sozusagen dahin gekommen ist. Dass er mit der Ware anfängt, bedeutet auch, dass Ware nichts Selbstverständliches ist. Also für uns ist es das, weil wir kennen nichts anderes als Waren. Was er sozusagen sagt, ist, es hat nicht immer Waren gegeben, schon überhaupt nicht in der Masse, wie es heute, wie es im Kapitalismus ist. Deswegen die Frage, was ist eine Ware und was unterscheidet eine Ware zum Beispiel von einem ganz normalen Produkt oder Gut? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Also es gibt nichts quasi, was selbstverständlich ist. Während, da würde ich behaupten, die Volkswirtschaftslehre hat sozusagen gar kein Bedürfnis danach zu fragen, was ist eine Ware oder warum gibt es Waren oder warum gibt es Geld. Höchstens interessiert sich die Volkswirtschaftslehre, warum sind die Preise jetzt so hoch oder so niedrig, warum es überhaupt Preise gibt oder warum es überhaupt Geld gibt oder Waren gibt. Das sind keine Fragen, die dort gestellt werden. Also die Herangehensweise von Marx ist eine sehr, sehr spezielle. Und die kann man sozusagen, die muss man ein bisschen, es ist auch kompliziert, sie zu erzählen. Es ist fast einfacher, sie am Werk zu verfolgen, indem man das Kapital liest. Vielleicht so vieles mal.
Das hast du es ja schon gesagt. Am Anfang meintest du, Marx war ein Revolutionär. Und das ist genau das oft, was ja sehr revolutionär ist, indem man eben das sagt, was man davor für selbstverständlich gehalten hat und was eben damals in der Zeit als so revolutionär ankam, dass das alles hinterfragt wird auf einmal. Man dachte eben davor, der Kapitalismus, das ist eine Naturgegebenheit, das haben wir schon immer so gemacht, und das wurde eben zerschlagen. Das war ein Mythos, der damit eben zerschlagen wurde, und das hat es so revolutionär gemacht und weswegen auch groß kritisiert wurde damals, weil niemand wollte das eben hören, und das hat es so anders gemacht. Und dieses umfangreiche, riesige Werk, das hat ja dann viele auch erreicht. Es wurde viel weiter geschrieben, Leute haben es weitergedacht. Es gab unglaublich viele Bewegungen, die darauf folgten. Doch nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde es um dieses Werk sehr lange still. Erst 2008, nach der Finanzkrise, kam Marx und besonders das Werk, das Kapital, wieder ins Gespräch. Warum, glaubst du, kam dann Marx ins Gespräch?
Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Erstens, weil er als Zusammenbruchprophet gilt und galt. Und zweitens wegen des besonders, also es ist eigentlich sehr verwandt, wegen des besonders Thema Krise, dass man mit Marx tatsächlich mit seinem Kapital sehr eng sozusagen verbunden sieht. Aber vielleicht es sozusagen zum ersten Teil dessen, was du gesagt, dass es war tatsächlich nach Zusammenbruch der Sowjetunion lange Zeit still um Marx, beziehungsweise ich würde sagen, es war nicht nur still, sondern es gab so auch eine Art ein bisschen Verteufelung und der Wunsch auch alles so ein bisschen zu löschen. Das heißt sozusagen, dass im Zerfall der Sowjetunion und im Ende des real existierenden Sozialismus hat man dann auch irgendwie den Beweis gesehen, dass die Analyse von Marx nicht zutreffend sei. Das heißt, es ging gar nicht darum, um eine Auseinandersetzung mit seinen Argumenten, sondern man ist davon ausgegangen, quasi es gibt eine doppelte Voraussetzung da. Man geht davon aus, der real existierende Sozialismus verwirklicht etwas, was Marx gesagt hätte. Wenn der real existierende Sozialismus zu Ende geht, heißt das, was Marx gesagt hat, ist hinfällig. Beides stimmt nicht, sozusagen, weil im real existierenden Sozialismus wurde nicht wirklich was verwirklicht, was man bei Marx findet, so dass das Ende sozusagen dieses Experimentes auch nicht endgültig beweisen kann, dass er da sich geirrt hätte. Da, um das zu sagen, müsste man sich eben mit seinen Argumenten auseinandersetzen. Wenn jetzt die Finanzkrise ausbricht, 2008 und Folgendes, eben wird tatsächlich, erfährt Marx wieder Interesse. Es gibt Interesse in der Öffentlichkeit. Es gab also sehr viele auch Cover, es gab ein paar Cover im Spiegel, es gab Aufmacher im Handelsblatt, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat dazu geschrieben. Also plötzlich kursierte diese Frage, hatte Marx doch recht? Das doch bezog sich natürlich darauf, dass wir uns geeignet hatten, dass er nicht recht hatte. Ich glaube eben, das hat hat auch ein bisschen mit etwas, was ich für ein Irrtum halte, zu tun, und zwar, dass er als Zusammenbruchprophet, quasi Zusammenbruchtheoretiker, gilt. Viele Leute lesen sehr viele Passagen aus Marx so, als ob er vorher gesagt hätte, dass der Kapitalismus sich quasi von allein abschafft, dass dieses System so widersprüchlich ist, dass es irgendwann quasi zugrunde gehen muss. Das würde ich bestreiten, können wir gerne vertiefen, wenn du es interessant findest. Und ansonsten sozusagen, was aber stimmt, würde ich sagen, ist, dass er sich mit Krise sehr viel beschäftigt hat und dass er auch an Krise eine ganz andere Herangehensweise hat als andere Schulen, sage ich mal, der Ökonomie. Insofern auch zu Recht hat man quasi sich nochmal an ihn gewarnt, weil er sich mit Krise sehr viel beschäftigt hat und weil er das stimmt, also der Zusammenbruch würde ich sagen, stimmt nicht, aber was stimmt ist, dass er der Kapitalismus auch als ein System beschreibt, das grundsätzlich krisenhaft ist, also dass Krisen Bestandteil dieses Systems sind.
Zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, also nicht am Anfang der Folge, sondern am Anfang von der Antwort auf diese Frage, war dieser Mythos, dass eben das, der real existierende Sozialismus, das ist ja genau das, was Marx geschrieben hat und jetzt müssen wir ihn tot, jetzt gibt's ihn nicht mehr, weil wir haben es doch gesehen, wo es hinführt. Dieser Mythos hält sich auch heute tatsächlich noch. Da habe ich das mal in einem Interview gesehen, das kann ich gerne verlinken, mit der stellvertretenden Vorsitzenden der FDP, wo sie eben gesagt hat, ja, hat ja alles nicht funktioniert, wir haben es ja gesehen, das gab's ja schon, was Marx niedergeschrieben hat und so. Und das ist ein Mythos, der sich eben sehr lange hält, bis in die vorderen Reihen der Politik, das sieht man eben daran. Möchtest du aber gerne, weil du es gerade erwähnt hast, erläutern, warum du es bestreiten würdest, dass er sowas wie ein Zerfallprophet war?
Genau, ich glaube nicht, dass er eben vorher gesagt hat, das Kapital, der Kapitalismus wird sich selbst abschaffen. Auch nicht in den berühmten Kapitel zur tendenziellen Fall der Profitrate, im dritten Band des Kapitals, wo er eben diese Dynamik beschreibt, deswegen der Kapitalismus neigt ja dazu, sehr viel und sehr grundlegend die Produktivkräfte zu entwickeln. Das bedeutet auch, dass immer mehr Maschinen und Maschinensystem quasi in der Produktion angewandt werden. Und da sozusagen argumentiert er so ein bisschen nach dem Motto, wenn wir immer mehr Menschen durch Maschinen ersetzen, wie der Kapitalismus sozusagen das tut, werden wir an einem Punkt kommen, wo wir gar keinen Mehrwert mehr quasi wirklich produzieren können, wo das Verhältnis ins Ungleichgewicht gerät, weil aus den Maschinen kann man keinen Neuwert produzieren, so seine Theorie, sondern nur aus den Menschen, so dass das eine Tendenz zur Fall der Profitrate hätte. Das ist so ganz kurz beschrieben. Nun ist es erstens fraglich, ob das überhaupt funktioniert. Da würde ich sagen, so in der Empirie und in der Realität wird diese Tendenz nicht eins zu eins bestimmt. Aber selbst Marx hat dann in darauffolgenden Kapitel im dritten Band des Kapitals auch eine Reihe von Tendenzen, die dieser entgegenwirken und die gerne sozusagen übersehen werden, um zu sagen, er hat den Zusammenbruch prophezeit. Ein Revolutionär kann ja auch nicht wirklich denken, so meine Meinung, dass der Kapitalismus sich von allein abschafft, da wäre gar keine Revolution nötig. Ich glaube, dass er bis zu Ende denkt, sozusagen, der Kapitalismus ist ein widersprüchliches System. Von allein, aber es ist schwierig, dass er sich abschafft. Es ist immer dann nötig, dass da jemand sich organisiert und da was anders auf die Beine stellt.
Danke für diese Erläuterung. Das war jetzt am Ende ein sehr konsequent zu Ende gedachter Gedanke. Marx ist ein Denker aus dem 19. Jahrhundert. Warum ist es jetzt im 21. Jahrhundert, 200 Jahre später, warum glaubst du, muss man sich jetzt noch mit ihm beschäftigen? Also wo ist seine Relevanz im 21. Jahrhundert? Kann ich auch jemand sagen, ja gut, das ist jetzt lange, ja, sehr lange her, war vielleicht für diese Zeit angemessen, aber jetzt haben wir doch zum Beispiel in Deutschland unsere soziale Marktwirtschaft, in Anführungsstrichen. Warum glaubst du, müsste man sich jetzt mit ihm heute noch beschäftigen?
Also, um Marx beziehungsweise seine Kritik der politischen Ökonomie, darauf beziehe ich mich ja hauptsächlich heute noch aktuell zu finden, würde ich sagen, gibt es zwei Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Die erste Voraussetzung ist, man ist der Überzeugung, dass wir heute immer noch im Kapitalismus leben. Zweite Voraussetzung ist, man ist der Überzeugung, dass die Analyse, die Marx von Kapitalismus liefert, auch eine zutreffende ist. Erstmal zur ersten Voraussetzung. Suggeriert wird ja schon länger und öfter mal durch verschiedene Definitionen oder Begrifflichkeiten, die jetzt sage ich jetzt mal zum Beispiel Dienstleistungsgesellschaft oder Informationsgesellschaft, ja, digitale Revolution. Das sind so alle Begrifflichkeiten, die kennen wir alle und die ein bisschen sozusagen das Message in sich bringen, wir würden eigentlich in einer ganz anderen Gesellschaft leben als eben früher. Digitale Revolution hat in sich sogar eben der Begriff der Revolution, also eine komplette quasi Veränderung aller Verhältnisse. Ich würde sagen, wenn man sich das näher anguckt, was ist eine Informationsgesellschaft, eine Dienstleistungsgesellschaft, was ist mit digitaler Revolution, was passiert eigentlich hier? Es gibt sehr viele Veränderungen und der Kapitalismus hat sich seit Marx sehr viel verändert. Das ist geschenkt. Was aber bleibt, sind die Grundstrukturen dieser Gesellschaft und die gesellschaftliche, die soziale Verhältnisse haben sich im Grunde nicht verändert. Also, dass wir immer noch sozusagen mit dem Zweck der Profitmaximierung sozusagen handeln und produzieren, dass dieser Zweck aus Geld mehr Geld zu machen, immer noch für die Gesellschaft bestimmend ist, genauso bestimmt wie es im 19. Jahrhundert war eben, das sind die grundlegenden Mechanismen, die grundlegenden Strukturen, die sich nicht verändern. Das heißt, Menschen gibt, denen die Produktionsmittel gehören und andere für sich arbeiten lassen, die keine Produktionsmittel haben und quasi arbeiten gehen müssen, damit sie an Geld rankommen, um sich dann eben Sachen zu kaufen. Auch das hat sich nicht verändert. Das meine ich mit Grundstrukturen, das meine ich auch mit gesellschaftlich und soziale Veränderungen. Das bleibt. Es ändern sich verschiedene andere Elemente. Was sich ändert, sind eben die Produktivkräfte auch sehr, sehr, sehr viel. Natürlich gibt es eine ganz große technologische Entwicklung. Dies aber stellt, wie gesagt, die Art und Weise, wie wir produzieren, leben, an Dinge rankommen und so weiter, nicht in Frage. Deswegen würde ich sagen, wir leben immer noch im Kapitalismus, trotz aller Veränderung. Die zweite Voraussetzung, um zu sagen, Marx ist aktuell, ist, dass man im Kapital nicht die Beschreibung des englischen Kapitalismus im 19. Jahrhundert sieht, sondern eben die Analyse der Grundstrukturen dieser Produktionsweise, die auf eine bestimmte allgemeine Ebene sozusagen stattfindet und die gültig sind für jede Gesellschaft, die kapitalistisch ist, egal wann und wo sie quasi gerade existiert. Marx selbst sagt im Vorwort zum ersten Band, es ist der letzte Endzweck dieses Werkes, das zur ökonomische Bewegung Gesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen. Es geht ihm also nicht um England im 19. Jahrhundert und Dampfmaschine, das dient als Beispiel, als Illustration. Ihm geht es darum, quasi zu analysieren, was macht der Kapitalismus zu Kapitalismus, was sind die Grundmerkmale und wie die Bewegungsgesetze. Und deswegen würde ich sagen, weil ich denke, dass es ihm gelungen ist, eine solche Analyse zu liefern, Ich denke, dass wir heute immer noch im Kapitalismus leben. Und daher finde ich, dass Marx nicht nur aktuell ist, sondern ich glaube, an diesem Werk kommt man nicht drum herum, wenn man erfassen will, sozusagen, in welcher Gesellschaft wir leben.
Wer sich nochmal damit auseinandersetzen will, warum eben wir auch in Deutschland noch in einem Kapitalismus leben, dem kann ich die Folge mit Ulrike Herrmann empfehlen, die dritte Folge des Podcasts Politik ist tot. Wir kommen langsam zum Ende der Folge. Ich würde dich noch gerne fragen wollen, weil du hast ja gesagt vorher, dass man, da kommt man nicht dran vorbei, Marx zu lesen, hast du auch gerade eben sogar gesagt. Womit würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, wenn man mit Marx anfangen möchte, womit soll man einsteigen?
Also im Grunde genommen kann man überall einsteigen, finde ich. Und es kommt so ein bisschen darauf an, welche Interessen, also was man für Interessen so hat. Öfter mal für diejenigen Leute, die sich für die Kritik der politischen Ökonomie interessieren, würde man kann empfehlen, Lohn, Preis und Profit zum Beispiel. Das ist ein Vortrag, den er gehalten hat, und in diesem, also das heißt, es ist auch in der Sprache wesentlich entspannter und einfacher als dann die Sprache, die man im Kapital findet, und er geht trotzdem eben auf einige gesellschaftliche und ökonomische Zusammenhänge ein. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, man darf vor dem Kapital nicht abschrecken. Man kann und soll ruhig sich daran trauen. Es ist eine wunderbare Reise durch diese drei Bände. Streckenweise fühlt man sich ein bisschen verzweifelt zugegebenermaßen, aber es gibt dann immer im Lesen sozusagen Momente, in denen man wieder das ein oder andere jetzt kapiert hat und wirklich ein Licht angeht. Durch den Anfang muss man sich ein bisschen quälen, das will ich auch nicht verschweigen, durch die ersten drei Kapitel, aber ab dem vierten Kapitel wird man wirklich, finde ich, dann sehr, kann man also auch glücklich mit der Lektüre. Insofern ist es auch eine Einladung, sich da dran zu trauen und auch nicht zu verzweifeln, wenn man jetzt mal nicht alles versteht. Weitergehen, weil für wie das Werk gebaut ist, was ich vorhin gesagt habe, ja, das alles aufeinander baut und es fängt ganz, ganz klein und abstrakt an, ist es auch so, dass das davor sich viel besser erklärt, sozusagen, wenn man weiterliest. Also man versteht das davor besser, wenn man weiter ist. Und man versteht die ersten drei Kapitel des ersten Bandes, glaube ich, wunderbar, wenn man die drei Bände gelesen hat.
Und wenn man dann immer noch verzweifelt, kann man trotzdem noch einen Lesekurs bei dir in der Rosa-Luxemburg-Stiftung besuchen.
Genau.
Okay, wir kommen zum Ende der fünften Folge mittlerweile schon dieses Podcast Politik ist tot. Man hört sich in der nächsten Folge am 1. März. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Antonella. Das war wirklich sehr lehrreich über Marx. Ein kleiner Einstieg. Klar, es ist ein wirklich komplexes Thema und man kann nicht alles abdecken. Es gibt vieles bei Marx. Religionskritik gibt es auch noch und so. Aber es war wirklich ein sehr lehrreicher Vortrag, eine sehr lehrreiche Einführung, und auf Wiedersehen.
Vielen Dank, Marc David, und viel Erfolg weiter mit deinem schönen Podcast.
Vielen Dank.
Wir brauchen dringend Spenden, weil wir gar kein Geld haben.